Herzlich willkommen bei Lora München, zu hören Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr auf UKW 92,4 und im Kabel auf der 96,75. Außerdem hören Sie Lora München 24 Stunden im Internet-Livestream unter www.lora924.de und fast rund um die Uhr auf der Digitalfrequenz DAB+. Sie hören jetzt eine Stunde Lora International, diesmal wieder mit der internationalen Menschenrechtsorganisation FIRN, dem Food First Information and Action Network. Have you ever had a bottle wrap of food? Come on, you welcome to journal mood. Have you ever heard about the FIRN action? It's based on a network connection. This ride does include lemon seeds, which go for field basic needs. Klimawandel und das Recht auf Nahrung, eine Sendung der FIRN-Gruppe München. Have you ever had a bottle wrap of food? Come on, you welcome to journal mood. Have you ever heard about the FIRN action? It's based on a network connection. This ride does include lemon seeds, which go for field basic needs. Steigende Temperaturen, extreme Wetterereignisse und nicht zuletzt der Meeresspiegelanstieg bedrohen die Existenzgrundlage einer wachsenden Anzahl von Menschen. Neben den Menschenrechten auf Nahrung, Wasser, Gesundheit und Wohnen ist es ganz grundsätzlich das Recht auf Leben, das zunehmend nicht mehr gewährleistet ist. Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen macht darauf aufmerksam, dass insbesondere Frauen, Kinder, Menschen mit Behinderung, Indigene und Vertriebene betroffen sind. Auch die Bedrohungslage von Menschenrechtsverteidigerinnen und Umweltaktivistinnen, die sich für ihre Rechte einsetzen und Versammlungs- und Meinungsfreiheit einfordern, verschärft sich weltweit, weil einige Staaten ihrer Verpflichtung zum Schutz dieser elementaren Menschenrechte nicht nachkommen oder sie verletzen.
Die aus dem Klimawandel resultierenden Ernteausfälle beeinträchtigen die Ernährungssicherheit von Millionen Menschen. Darunter die 821 Millionen, die nach Angaben der FAO derzeit chronisch Hunger leiden. Ohne geeignete Maßnahmen zur schrittweisen Verwirklichung des Rechts auf angemessene Nahrung hat die wachsende Zahl von Klimakatastrophen ernstere Folgen denn je. Die Anfälligkeit landwirtschaftlicher Systeme wird sich voraussichtlich weiter erhöhen. Weltweite Prognosen deuten darauf hin, dass die Zahl der von Hunger bedrohten Menschen bis 2050 um 10-20% steigen wird. Im Jahr 2017 lösten Klimakatastrophen Ernährungskrisen in 23 Ländern aus, die zu einer unsicheren Ernährungssituation von 39 Millionen Menschen führten.
Am stärksten bedroht der Klimawandel die Ernährungssicherheit in Entwicklungsländern, da dort die Abhängigkeit von landwirtschaftlichen Aktivitäten auf eigenem Land für die Nahrungsproduktion und die Einkommenssicherung am höchsten ist. Da so viel auf dem Spiel steht, müssen sich die Staaten kreativ mit der Bedrohung durch den Klimawandel auseinandersetzen und gleichzeitig die schrittweise Verwirklichung des Rechts auf Nahrung forcieren. Schon in der Umsetzungsrichtlinie Nummer 12 zum Internationalen Pakt für wirtschaftliche, soziale, kulturelle Menschenrechte hatte der UN-Sozialausschuss 1999 Folgendes anerkannt.
Selbst wenn ein Staat mit einer ausgeprägten Ressourcenknappheit konfrontiert ist, gleich viel, ob aufgrund eines wirtschaftlichen Anpassungsprozesses, einer Rezession, klimatischer Bedingungen oder sonstiger Faktoren, sollen Maßnahmen ergriffen werden, um sicherzustellen, dass insbesondere für schwache Bevölkerungsgruppen und gefährdete Einzelpersonen das Recht auf angemessene Nahrung gewährleistet wird.
Im Einklang mit dieser Verpflichtung haben mehrere Vertragsstaaten der UN-Klimarahmenkonvention den sogenannten Clean Development Mechanismen genutzt. Industriestaaten können Projekte zur Vermeidung von CO2-Emissionen in Entwicklungsländern finanzieren und dafür handelbare und zertifizierte Emissionsgutschriften erhalten. Diese können dann zur Erreichung der Kyoto-Ziele verwendet werden. Bis August 2018 hatten die Teilnehmerstaaten mehr als 8000 Projekte in 111 Entwicklungsländern registriert und mehr als 300 Milliarden Dollar investiert, um 2 Milliarden Tonnen Kohlendioxid zu vermeiden. Das klingt zunächst einmal gut.
Die praktische Anwendung dieses Mechanismus hat jedoch zu verstärkten Investitionen in die industrielle Agrarproduktion geführt. Die Erfahrung zeigt, dass eben dies die Ernährungssicherheit der am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen auf dem Land zusätzlich beeinträchtigt. Vor allem CDM-Projekte, die von Kleinbauern oder indigenen Völkern genutztes Land in industrielle Agrarflächen umwandeln, führen zur Verdrängung dieser Menschen. Bei den CDM-Finanzierungen wurden diese kleinen landwirtschaftlichen Betriebe kaum berücksichtigt, obwohl auch sie von Fördermaßnahmen profitieren würden und einen größeren ökologischen Nutzen hätten.
Angesichts dieses Missbrauchs der Klimapolitik durch Unternehmen fordert FIA in Deutschland die Bundesregierung auf,
in Übereinstimmung mit dem Klimaabkommen von Paris alles dafür zu tun, damit der Klimawandel so weit wie möglich begrenzt wird, dass bei Maßnahmen zu Klimaschutz die Menschenrechte eingehalten werden und die im Dezember verabschiedete UN-Erklärung der Rechte von Kleinbauern und Kleinbäuerinnen und anderen Menschen, die in ländlichen Regionen arbeiten, konsequent umzusetzen.
Letztendlich ist es notwendig, einen auf den Menschenrechten basierenden Ansatz für die Regulierung des Klimawandels zu verfolgen. Ein solcher Ansatz fehlt bisher bekanntlich im globalen Klimaschutzkonzept. Lediglich das im Dezember 2015 verabschiedete Pariser Abkommen enthält einen ersten Verweis auf die Menschenrechte in einem Klimaabkommen.
Nur indem eine menschenrechtliche Verpflichtung in das Klimaschutz integriert wird und Verfahrensweisen wie Agrarökologie umgesetzt werden, können die Staaten für Klimagerechtigkeit sorgen und sicherstellen, dass das Recht auf angemessene Ernährung durch geeignete Produktionsweisen und gleichberechtigten Zugang schrittweise verwirklicht wird. FIAN und viele andere zivilgesellschaftliche Organisationen fordern deshalb, dass die laufenden Verhandlungen über den CDM-Nachfolgemechanismus genutzt werden, um die menschenrechtliche Verantwortung bei der Klimaregulierung zu erfüllen.
Staaten müssen ambitionierte nationale Klimapläne entwickeln und konsequent umsetzen, die nicht nur auf eine Vermeidung des Klimawandels setzen, sondern auch gewährleisten, dass durch die Klimaschutzprojekte keine Menschenrechte verletzt werden. Überprüfungs- und Transparenzinstrumente müssen menschenrechtlichen Standards folgen. Hierzu gehört auch der Zugang zu Entschädigungsleistungen. Auch bei der Vergabe und Umsetzung von Klimafinanzmitteln müssen soziale Standards gewahrt werden. Einzelne Staaten sollten mit gutem Beispiel vorangehen, so dass sich andere daran orientieren können. An dieser Stelle sei erwähnt, dass fast alle Staaten den Sozialpakt ratifiziert haben, die USA allerdings nicht.
Zivilgesellschaftliche Organisationen zeigen, wo der Klimawandel die Menschenrechte negativ beeinflusst. Sie entwickeln konkrete Vorschläge, wie menschenrechtsbasierte, gerechte Klimapolitik aussehen kann. Sie begleiten die gemachten Zusagen der Staaten zur Umsetzung des Klimaabkommens kritisch. Sie setzen sich dafür ein, dass Menschenrechte in die Klimapolitik aufgenommen werden und dort nicht nur eine leere Phrase, sondern Orientierungspunkte für politisches Handeln sind.
Außerdem gibt es erste spannende Beispiele von Prozessen, bei denen Staaten und Unternehmen vor Gericht gebracht werden, weil sie ihren menschenrechtlichen Verpflichtungen nicht nachgekommen sind. Immer mehr zivilgesellschaftliche Organisationen nutzen das Berichtsverfahren zum UN-Sozialpakt, indem sie in sogenannten Parallelberichten den UN-Menschenrechtsrat auf Menschenrechtsverletzungen durch den Klimawandel und die Klimapolitik aufmerksam machen.
Am Telefon begrüßen wir nun Gertrud Falk, hauptamtliche Mitarbeiterin in der Geschäftsstelle von FIA in Deutschland und dort unter anderem zuständig für das Thema, auf das sich unsere Sendung bezieht. Ja, Gertrud, FIA hatte jedes Jahr ein Jahresthema. Und das wechselt normalerweise auch jedes Jahr, nur diesmal entgegen der bisherigen Praxis haben wir bereits das zweite Jahr hintereinander das Thema Klima. Warum ist denn das so dieses Jahr?
Wir haben das Thema Klimaschutz, Klimawandel und Menschenrechte als ein zweijähriges Thema angelegt, weil es zum einen die Zusammenhänge sehr komplex sind, sowohl inhaltlich als auch völkerrechtlich. Es besteht ja neben dem Menschenrechtssystem im internationalen Völkerrecht auch ein sehr großes Umwelt- und Klimasystem. Und das ist nicht so einfach und auf die Schnelle darzustellen. Das ist das eine. Das andere ist, dass sehr, sehr viele thematische Aspekte berührt werden und wir gesagt haben, wir wollen das auch nicht nur ganz oberflächlich machen, sondern uns auch ein bisschen tiefer mit den Themen beschäftigen. Und deswegen haben wir in dem einen Jahr, im ersten Jahr, den Schwerpunkt auf der Landwirtschaft gelegt, Klimawandel, Klimaschutz und Landwirtschaft und Menschenrechte. Und in diesem Jahr auf den Energiesektor. Und das dritte, der dritte Grund ist, dass wir auch unsere ehrenamtlichen Aktiven und Unterstützer und Unterstützerinnen einfach nochmal stärker einbinden wollen. Und den Eindruck der letzten Jahre hatte, dass dafür möglicherweise ein Jahr immer auch ein bisschen kurz ist, damit alle jedes Jahr sich wieder in ein neues Thema einarbeiten. Und ja, aus diesen drei Gründen zusammen haben wir uns entschieden, das Jahresthema als sozusagen ein Zweijahresthema auszubauen.
Mhm. Ja, bei dem Thema Klimaschutz, Energiepolitik fällt ja bei uns immer gleich das Stichwort von der sogenannten Energiewende als erstes bei den meisten Leuten, als erste Assoziation. Das heißt, wir sollten natürlich langfristig unseren Energiebedarf ausschließlich aus diesen sogenannten erneuerbaren Quellen decken. Welche Probleme können denn da aber dabei auch auftreten?
Ja, zum einen sind erneuerbare Energien nicht zwangsläufig auch klimaneutral. Das wird zwar suggeriert oder denkt man sich so, aber dem ist nicht so. Am deutlichsten, am offensichtlichsten ist es bei der Wasserkraft, die durch Staudammbau gewonnen wird und insbesondere natürlich bei den neuen Staudämmen. Es werden tausende von Staudämmen weltweit gerade gebaut oder sind in Planung. Und was bei Staudämmen ja passiert ist, nicht nur, dass der Damm an sich gebaut wird, sondern dass ja ein Staubecken damit auch angelegt wird und in diese Staubecken ja meistens bewachsen sind mit Pflanzen, Gras, Büschen, Wäldern. Und wenn man diese Pflanzen nicht komplett abholzt, dann verrotten die, wenn das Becken geflutet wird und es entstehen Gase, Treibhausgase, die wesentlich schädlicher sind, wesentlich klimaschädlicher sind als das allseits bekannte CO2. Und in der Regel werden eben diese Pflanzen vorher, der Bewuchs vorher nicht abgeholzt, weil das eben natürlich sehr, sehr teuer wäre. Und dadurch ist also, leider muss man eben sagen, dass die Wasserkraft, die zwar eine erneuerbare Energie ist, ist aber eben nicht klimaneutral. Das ist das eine. Das andere ist, dass auch beispielsweise Biogasanlagen zum Teil kritisiert werden, weil sie selbst in Deutschland oft technisch nicht sicher genug sind und da auch sehr, sehr viel Methangas entweicht. Methangas ist eben auch deutlich klimaschädlicher als CO2. Ein Beispiel, was ich jetzt für den Staudammbau habe, ist zum Beispiel in Panama. Da gibt es ein großes Staudammprojekt, den Barro Blanco, wo eben auch ein Staubecken geflutet werden soll und zum Teil schon geflutet worden ist, wo eben überhaupt nichts abgeholzt wurde und wo Experten sagen, wenn man dieses Becken komplett flutet, wird über die Zeit, im Laufe der Jahre, in der die Pflanzen, die dann unter Wasser sind, verrotten, eigentlich genauso viel Treibhausgas in die Luft gelassen wie bei einem Kohlekraftwerk.
Das ist jetzt also im Prinzip geht es jetzt hier darum, dass vermeintliche Klimaschutzeffekte gar nicht eintreten oder sogar konterkariert werden durch andere Effekte, mit denen man vorher gar nicht gerechnet hat. Jetzt geht es uns ja auch ein bisschen hier um die Frage, wie ist das mit den Menschenrechten eigentlich? Gibt es da auch Erkenntnisse darüber, konkrete Beispiele, inwiefern diese sogenannten Klimaschutzprojekte oder vermeintliche Klimaschutzprojekte mit Menschenrechten irgendwie in Konflikt geraten?
Ja, dazu gibt es leider sehr viele Beispiele. Insbesondere bei solchen Projekten, die eben sehr viel Fläche benutzt wird, wie zum Beispiel eben Staudämme oder wie auch die Anlage von Energiepflanzen, die auch teilweise für die Stromgewinnung verbrannt werden, wie Mais oder auch Palmölplantagen. Die werden auf großen Flächen angebaut oder eben für Staudämme werden große Flächen benötigt. In der Regel leben auf den Flächen Menschen, Dörfer, ländliche Bevölkerung, ländliche Gemeinden oder aber zumindest nutzen sie diese Flächen für ihren Nahrungsmittelanbau oder auch um ihr Vieh dort zu weiden. Wir haben sehr, sehr viele Berichte über Projekte bekommen und gefunden auch in den Medien, wo dargestellt ist, dokumentiert ist, dass diese betroffenen Bevölkerungsgruppen vorher nicht umfassend informiert wurden über die Vorhaben, dass sie nicht über ihre Rechte aufgeklärt wurden, möglicherweise einen Widerspruch einzulegen gegen die Projekte, wenn ihre Rechte dadurch verletzt werden oder die Gefahr zumindest besteht, dass sie oft zwangsvertrieben werden, manchmal umgesiedelt werden, aber dann wiederum auf Land oder in eine Gegend, die ihrer Lebensweise überhaupt nicht angemessen ist. Und es kommt eben sehr, sehr häufig zu Verletzungen der Menschenrechte auf Wohnen, der Menschenrechte auf Nahrung, der Menschenrechte auf Teilhabe, weil sie nicht umfassend auch informiert werden und die Projektdurchführung nicht transparent gestaltet ist. Und aber auch auf Verletzungen der Rechte, sich zu versammeln und zu demonstrieren, denn wenn sie gegen diese Projekte konkret protestieren wollen.
Wenn ich Projekte höre, dann denke ich natürlich auch an Entwicklungspolitik, Entwicklungszusammenarbeit, Entwicklungshilfe, wie man es früher genannt hat. Inwieweit sind denn diese Institutionen, die damit zu tun haben, das BMZ beispielsweise, entsprechende Entwicklungsbanken, an diesen Klimaschutzmaßnahmen beteiligt? Gibt es da auch Beispiele dafür?
Ja, also zunächst mal unterstützt unser Entwicklungsministerium und auch die Durchführungsorganisationen wie die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit oder auch die Kreditanstalt für Wiederaufbau mit ihren Tochterbanken unterstützen Klimaschutzprojekte. Der Klimaschutz ist ja auch Teil der international verabschiedeten Nachhaltigkeitsziele oder der sogenannten Agenda 2030. Das heißt, das BMZ hat Projekte und gibt auch Gelder in Fonds oder in Entwicklungsbanken, die wiederum solche Klimaschutzprojekte finanzieren. Das ist auch völkerrechtlich abgestützt sozusagen durch das Kyoto-Protokoll. Das ist ein Zusatzprotokoll zur Klimarahmenkonvention, wo versucht wird oder womit die Grundlage gelegt wird, dass Klimaschutz und Entwicklungspolitik und Entwicklungshilfe verknüpft werden können. Dazu gibt es bestimmte Verfahren, die international festgelegt wurden. Und Deutschland unterstützt diese Verfahren. Deutschland zahlt auch in einen extra aufgelegten internationalen Klimafonds, der heißt der Green Climate Fonds, also grüner Klimafonds, der solche Projekte mit unterstützt. Und auch Entwicklungsinvestitionsbanken, bei denen Deutschland Mitglied ist, wie die Weltbank oder auch die Europäische Entwicklungsbank, haben Fonds für Klimaschutz aufgelegt. Das Problem ist, dass Menschenrechte bei der Vergabe der Gelder oder auch bei der Anerkennung eines Projekts als Klimaschutzprojekt keine Rolle spielen. Denn Menschenrechte werden in den Klimaverträgen bisher nicht bzw. nicht verbindlich erwähnt. Und eine Folge davon ist, dass es tatsächlich, leider muss man sagen, zu Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit Klimaschutzprojekten kommt. Ein Beispiel, was ich bringen kann, ist eine Geothermieanlage in Kenia, also wo Erdwärme genutzt wird zur Stromerzeugung, in einem Gebiet, das heißt Olkaria. Für diese Geothermieanlage wurden Maasai zwangsumgesiedelt, gegen ihren Willen und auch eben ohne, um sie umfassend aufzuklären über ihre Rechte. Ihnen wurden zwar, ich sage jetzt mal, nach europäischem Denken schöne Häuser gebaut aus Beton, aber diese Häuser entsprechen in keiner Weise ihrer Lebensweise, sind überhaupt nicht angemessen. Und die Maasai können sich seitdem, diese Gruppe, die dort betroffen ist, eben nicht mehr ausreichend ernähren, weil sie eben ihre Vieh, sie sind traditionell Viehhirten, nicht mehr auf entsprechend geeignetem Weideland weiden können. Dieses Projekt wurde von der Europäischen Investitionsbank finanziert zum Beispiel. Ein anderes Beispiel ist der schon erwähnte Staudamm Barro Blanco in Panama. In dem geplanten Staubecken leben Indigene, die zwangsumgesiedelt werden sollen, die sich aber weigern, weil sie sagen, sie sind so sehr, sehr stark auf genau diese Region, auf dieses Gebiet in ihrer Lebensweise angepasst. Man kann sie nicht einfach umsiedeln, wenn sie dann auch weiter menschenwürdig leben sollen. Und das geplante Staubecken dieses Staudamms wurde eben bereits testweise geflutet, obwohl man wusste, dass die Menschen dort noch gewohnt haben. Also eine schwere Verletzung des Menschenrechts auf Wohnen. Und dieser Staudamm wird mitfinanziert von der Deutschen Entwicklungsbank, der DEG, die eine Tochterbank der Kreditanstalt für den Aufbau ist.
Wenn solche Beispiele bekannt werden, Inwiefern tritt dann eine NGO wie FIAN den Akteuren gegenüber? Gibt es da Gespräche dann dazu? Reagieren die dann auf irgendwelche Kritik, die man dann an ihnen äußert?
Ja, wir treten, also gerade zum Beispiel zum Staudammprojekt Barro Blanco, konfrontieren wir die DEG damit, mit den Berichten auch der Indigenen, auch mit den Forderungen der Indigenen. Die DEG hat es bisher leider weitgehend von sich gewiesen, ist auch nicht immer zu Gesprächen bereit. Wir haben eben auch schon mit anderen Organisationen wie Urgewalt vor den Toren der DEG demonstriert, protestiert. Aber leider ist aus unserer Sicht hat die DEG eine sehr einseitige Sichtweise und glaubt vor allen Dingen eben den Bauherren, den Bauunternehmen des Staudammprojektes, sieht bisher nicht wirklich ein, dass die Rechte der Indigenen dort verletzt werden. Mhm. Aber wir sind da weiterhin dran und lassen auch nicht locker.
Mhm. Das führt mich zu meiner letzten Frage, wenn wir das Ganze jetzt nochmal so zusammenfassen. Welche konkreten Forderungen stehen jetzt generell zur Thematik im Raum und in welcher Weise soll denen jetzt weiterhin Nachdruck verliehen werden? Welche Aktivitäten sind jetzt weiterhin geplant?
Wir fordern, dass bei solchen Klimaschutzprojekten im Energiesektor ganz strikt auf die Achtung der Menschenrechte und vor allen Dingen natürlich des Menschenrechts auf Nahrung geachtet wird, dass es nicht zu einer Flächenkonkurrenz mit dem Nahrungsmittelanbau für die örtliche Bevölkerung kommt. Wir fordern, dass verpflichtend eingeführt wird, dass bevor solche Projekte starten, menschenrechtliche Folgeanalysen durchgeführt werden müssen und natürlich, wenn diese Analysen zum Ergebnis kommen, dass Menschenrechte gefährdet sind, dass das zunächst genauer untersucht wird, bevor man wirklich mit zum Beispiel dem Bau eines Staudamms beginnt. Wir fordern, dass menschenrechtliche Prinzipien bei der Umsetzung von solchen Projekten eingehalten werden und das umfasst zum Beispiel, dass wirklich Transparenz hergestellt wird, alle Informationen den Betroffenen mitgeteilt werden, dass sie auch teilhaben können, dass sie in Entscheidungsverfahren eingebunden sind und dass sie vor allen Dingen auch Klarheit bekommen über Beschwerde- und Klagemöglichkeiten bei Rechtsverletzungen. Wir treten dafür ein, dass die Durchsetzung auch von Menschenrechten im Bergbau gestärkt wird, denn auch für erneuerbare Energien wie Windenergie, Solarenergie ist es leider so, dass dort Mineralien benötigt werden für Windanlagen und Solaranlagen, die eben im Bergbau, im Tagebau abgebaut werden. Und es gibt Berichte darüber, dass eben auch in diesen Bergbauprojekten es zu Menschenrechtsverletzungen, Arbeitsrechtsverletzungen kommt. Und wir fordern eben Transparenz der Lieferketten, damit nachvollziehbar ist, wo kommen genau diese Stoffe her, damit man eben auch bei Rechtsverletzungen die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen kann. Und wir fordern natürlich auch den sozialen Ausgleich in dem Fall, dass Menschen durch die ja sehr dringend nötige Energiewende ihren Arbeitsplatz und damit ihr Einkommen verlieren, weiter menschenwürdig leben können und auch ihre wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte nicht durch solche Projekte oder durch solche Politiken verletzt werden. Konkret ist es so, dass wir zusammen mit vielen anderen Nichtregierungsorganisationen bei den Vereinten Nationen mitarbeiten, uns mit einsetzen für einen neuen Menschenrechtsvertrag, der die Unternehmensaktivitäten stärker menschenrechtlich kontrollieren soll. Und zum Beispiel ein Teil dieses Aspektes ist es eben auch, diese sogenannten Lieferketten in der globalisierten Wirtschaftswelt transparent zu machen und nachvollziehbar zu machen. Wir betreiben mit anderen Menschenrechtsorganisationen Lobbyarbeit, damit die noch zu erarbeitenden Regeln für die Umsetzung der marktbasierten Verfahren zum Klimaschutz menschenrechtskonform werden. Das Pariser Klimaschutzabkommen tritt ja erst nächstes Jahr in Kraft, 2020, und es wird noch daran gearbeitet, wie genau die Regeln zu seiner Umsetzung aussehen sollen. Und das ist noch nicht ganz abgeschlossen und da machen wir uns mit anderen Menschenrechtsorganisationen dafür stark, dass Menschenrechte dort eindeutig berücksichtigt werden. Wir unterstützen außerdem auch die Klimaschutzbewegung in Deutschland. Ganz aktuell haben wir einen offenen Brief an den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet mit unterzeichnet, der den Titel hat: Nicht nur Hambacher Forst, auch Dörfer schützen. wo wir Herrn Laschet auffordern, RWE, den Energiekonzern, in die Schranken zu weisen. Denn obwohl es ja jetzt diesen Klima- und Kohlekompromiss gibt, dass gesagt wird, man will den Kohleabbau, den Braunkohletagebau stoppen und die Energiewende eben stärker vorantreiben, versucht RWE trotzdem weiter Fakten zu schaffen, schreitet weiterhin voran, um die Dörfer, die an den Abbruchgrenzen der Minen, Abbruchrändern der Minen liegen, weiter sozusagen zu entvölkern und Umsiedlungen, um die Leute dort weiter unter Druck zu setzen, auch die Dörfer zu verlassen. Und wir fordern eben Herrn Laschet gemeinsam mit diesen Organisationen und auch den Selbsthilfegruppen der betroffenen Bevölkerung auf, RWE da in die Schranken zu weisen, damit keine unnötigen Tatsachen geschaffen werden.
Ja, gut. Vielen Dank. Das war ja ein sehr ausführlicher und sehr gründlicher Überblick. Ich hoffe, dass zumindest die ein oder andere Aktivität dann auch mittelfristig zu einer Erfolgsmeldung führen wird. Ich bedanke mich bei dir für das Interview und wünsche noch einen schönen Abend.
Ja, danke schön. Dir auch. Vielen Dank.
Herzlich willkommen bei LoRa München 92.4 zu einer Stunde LoRa International, diesmal mit einer Sendung der FIAN-Gruppe München, heute zum Thema Klimawandel und das Recht auf Nahrung. Im zweiten Teil der Sendung hören Sie wie immer aktuelle Nachrichten und Aktionen, die sich auf das Menschenrecht auf Nahrung beziehen.
Sierra Leone, Landnahme durch Palmölfirma beenden.
Ein Monat nach neun gewaltsamen Vorfällen auf Plantagen in Sierra Leone, die zu brutalen Repressionen und dem Tod zweier Personen führten, analysierte ein FIAN-Bericht den Landkonflikt aus menschenrechtlicher Perspektive. Eine Koalition aus einheimischen und internationalen Organisationen fordert die Regierung in Sierra Leone sowie ihre internationalen Partner auf, Menschenrechtsverteidiger und Verteidigerinnen zu schützen und die anhaltenden Menschenrechtsverletzungen zu stoppen.
Seit 2011 hat das multinationale Unternehmen Socfin mehr als 18.000 Hektar Land für industrielle Palmölplantagen im Süden von Sierra Leone erworben. Seitdem tobt ein Landkonflikt zwischen dem Unternehmen, den lokalen Behörden und den betroffenen Gemeinden.
Der Konflikt hat in jüngster Zeit ein neues Ausmaß von Gewalt erreicht. Am 21. Januar wurden nach einer Auseinandersetzung zwischen den Bewohnern, der Polizei, dem Militär zwei Menschen erschossen. Kurz darauf wurde in den umliegenden Dörfern bei Polizei- und Militärrazzien Menschen geschlagen, Häuser zerstört und Eigentum geplündert. Hunderte Menschen flohen aus ihren Häusern. Die Polizei verhaftete 15 Personen und setzte damit eine lange Reihe willkürlicher Verhaftungen und gerichtlicher Schikanen gegen Landrechtsaktivisten und Aktivistinnen fort. Einen Monat nach den tragischen Ereignissen veröffentlichte die belgische FIAN-Sektion einen Bericht, der aufzeigt, wie Socfin mit Unterstützung nationaler und lokaler Eliten die lokale Bevölkerung hindert, ihre Rechte wahrzunehmen.
Seit Beginn der Tätigkeit von Socfin wurden die Gemeinschaften, die sich gegen das Landgeschäft wehrten, systematisch kriminalisiert, was in den tragischen Ereignissen des letzten Monats gipfelte. Hunderte von Landrechtsverteidigern und Verteidigerinnen wurden willkürlich verhaftet und juristisch schikaniert. Vor diesem Hintergrund fordern 34 Organisationen den Staat Sierra Leone und seine internationalen Partner dringend auf, die sich noch im Gefängnis befindlichen Landrechtsaktivisten und Aktivistinnen unverzüglich freizulassen, alle Formen der Kriminalisierung zu beenden, die von den Gemeinschaften erlittenen Menschenrechtsverletzungen zu entschädigen und eine dauerhafte Lösung des Konflikts zu finden, die auf den Rechten und Bedürfnissen der lokalen Bevölkerung basiert.
Die Investoren von Socfin kommen aus Luxemburg, der Schweiz und Belgien. Die Regierungen dieser Länder sind aufgrund der Menschenrechtsnorm verpflichtet, die Bevölkerung in den Gaststaaten der Unternehmen vor der Beeinträchtigung der Menschenrechte durch diese Unternehmen zu schützen und den Opfern Zugang zu Rechtsmitteln zu gewähren. Die Forderungen richten sich auch an die deutsche Bundesregierung, die im Jahr 2014 eine Landpartnerschaft mit der Regierung von Sierra Leone eingegangen ist. Aktuell hat FIAN eine ausführliche Dokumentation des Landkonfliktes veröffentlicht, die auf der FIAN-Homepage fian.de heruntergeladen werden kann.
Neue Studie kritisiert zunehmende Privatisierung der Entwicklungszusammenarbeit.
FIAN und INCOTA haben eine Studie zur immer engeren Verquickung von staatlicher Entwicklungszusammenarbeit mit Finanzinvestoren und Agrarkonzernen veröffentlicht. Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass der wachsende Einsatz privater Gelder nicht geeignet ist, um Hunger und Armut strukturell zu bekämpfen.
Die Autoren der Studie mit dem Titel »Agrarkonzerne und Finanzindustrie – die neuen Lieblinge der Entwicklungszusammenarbeit« widersprechen der Aussage, wonach nur mit Investitionen des Privatsektors die nachhaltigen Entwicklungsziele erreicht werden können. Sie kritisieren, dass das Entwicklungsministerium mit seinem Schwerpunkt auf Privatinvestitionen die benachteiligten Bevölkerungsgruppen aus dem Blick verliert.
Ein konkreter Aspekt, der von den Autoren kritisch betrachtet wird, ist die zunehmende Kooperation mit Agrarkonzernen, mit der die Landwirtschaft vor allem auf dem afrikanischen Kontinent umstrukturiert werden soll. Diese Kooperation werde im Rahmen einer Vielzahl von Initiativen realisiert, darunter die Allianz für eine grüne Revolution in Afrika oder die neue Allianz für Ernährungssicherung der G7-Staaten. Lena Michelsen, Agrarreferentin der Entwicklungsorganisation INCOTA, kommentiert:
Initiativen wie AGRA setzen vor allem auf den Einsatz von chemischen Düngemitteln und Hybridsaatgut und dienen damit in erster Linie den Expansionsbestrebungen großer Konzerne wie Yara und Bayer. Kleinbauern und Kleinbäuerinnen geraten in immer stärkere Abhängigkeit und auch die Umwelt leidet unter dem längst gescheiterten Modell der grünen Revolution. Die von der Bundesregierung zugesagten Förderung in Höhe von 10 Millionen Euro ist eine völlige Fehlinvestition.
Herzlich willkommen bei LoRa München 92.4. Sie hören jetzt eine Stunde LoRa International, diesmal mit einer Sendung der FIAN-Gruppe München. Heute zum Thema Klimawandel und das Recht auf Nahrung. Weiter geht es mit aktuellen Nachrichten und Aktionen, die sich auf das Menschenrecht auf Nahrung beziehen.
UN-Abkommen für Wirtschaft und Menschenrechte.
FIAN setzt sich im Rahmen der sogenannten Treaty Allianz für ein völkerrechtliches Abkommen ein, welches den Vorrang von Menschenrechten vor Investoreninteressen festschreibt. Denn oftmals führen die Geschäfte multinationaler Unternehmen zu Umweltschäden oder Menschenrechtsverletzungen. Der geplante Treaty soll verbindliche Regeln für Unternehmen schaffen und den Geschädigten Klagemöglichkeiten eröffnen, auch über Ländergrenzen hinweg.
Seit 2014 arbeitet eine vom UN-Menschenrechtsrat eingesetzte Arbeitsgruppe an einem rechtsverbindlichen Instrument zur Regulierung der Tätigkeit transnationaler Unternehmen. Mit dem Abkommen soll es künftig möglich sein, Menschenrechtsverstöße, die diese transnationalen Unternehmen im Ausland begehen, effizient zu ahnden. Das würde auch endlich den von Menschenrechtsverletzungen Betroffenen eine rechtliche Handhabe gegen diese Unternehmen geben. Die EU und die Bundesregierung haben an den bisherigen Sitzungen lediglich beobachtend teilgenommen. Das EU-Parlament hingegen hat die Bundesregierung wiederholt zu einer konstruktiven Beteiligung an den Diskussionen im Menschenrechtsrat aufgerufen.
Mit einer Unterschriftenaktion fordert FIAN die Bundesregierung auf, aktiv und konstruktiv im UN-Menschenrechtsrat an den weiteren Verhandlungen für ein verbindliches Abkommen teilzunehmen. Sie können eine entsprechende Liste unter www.fian.de herunterladen, auf der Sie dann Unterschriften sammeln können.
Bereits am 4. Oktober 2017 hat das EU-Parlament nun in einer knappen Abstimmung eine starke Verhandlungsposition für das Abkommen verabschiedet. Das EU-Parlament hat klargemacht, dass es, wie von der Treaty Allianz gefordert, ein starkes, verbindliches, internationales Instrument geben muss, das transnationale Unternehmen zur Einhaltung der Menschenrechte verpflichtet. Opfer von Menschenrechtsverletzungen brauchen Klagerechte, um ihr Recht durchsetzen zu können. Bisher haben die EU-Vertreter und Vertreterinnen in der Arbeitsgruppe versucht, eine Einigung zu verhindern. Nach der aktuellen Entscheidung des EU-Parlaments sind der Rat und die EU-Kommission jetzt am Zug und müssen ihre Verhandlungsstrategie ändern.
Knapp zwei Wochen später, vom 15. bis 19. Oktober 2017, beriet die Arbeitsgruppe des UN-Menschenrechtsrats in Genf erneut über das Vertragswerk. Die Regierung von Ecuador, die die Verhandlungen leitete, hatte hierfür einen konkreten und ambitionierten Vertragsentwurf vorgelegt. Die Bundesregierung hingegen beugt sich bis heute den Wünschen der Unternehmerlobby und setzt auf rein freiwillige Maßnahmen.
Im Februar 2019 wurde durch Medienberichte öffentlich, dass das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung an einer Vorlage für ein Gesetz für nachhaltige Wertschöpfungsketten arbeitet. Das Gesetz soll Unternehmen zur Einhaltung ökologischer und menschenrechtlicher Sorgfalt in ihren Lieferketten verpflichten. Zunehmend sprechen sich auch große Unternehmen für Regulierung und damit Rechtssicherheit aus. Sie haben unfaire Konkurrenz satt und merken, dass sie ohne gesetzliche Regelungen nicht weiterkommen. Tchibo, Daimler, BMW und Kick äußern öffentlich Unterstützung für Gesetzmaßnahmen. Hingegen die Wirtschaftsverbände, allen voran die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, machen nun auch öffentlich Stimmung, allerdings gegen ein Lieferkettengesetz.
Volksbegehren: Klimaschutz und erneuerbare Energien in die bayerische Verfassung aufnehmen.
Im Jahr 1984 war Bayern Vorreiter in Deutschland, indem es den Umweltschutz in die Landesverfassung aufgenommen hat. 2019 kann Bayern deutschlandweit wieder Vorbild sein. Auf dem Wege der Volksgesetzgebung können die Menschen im Freistaat durch Ergänzung der bayerischen Verfassung ihre Regierung und die staatliche Verwaltung auf den Vorrang des Klimaschutzes als Voraussetzung für den Schutz unserer Lebensgrundlagen verpflichten und zur Aufgabe allen staatlichen Handelns erklären.
Die gezielte Umstellung auf erneuerbare Energien ist die wichtigste Klimaschutzmaßnahme. Nur sie könnte ermöglichen, das fossile Zeitalter zu beenden und den Kohlendioxidausstoß auf Null zu senken.
Erneuerbare Energien sind grundsätzlich verfügbar und kostengünstiger als die nach wie vor subventionierte fossile und atomare Energieerzeugung. Zusammen mit Speichern könnten sie auch die ganzjährige Versorgungssicherheit gewährleisten. So könnten sie allen Menschen, Unternehmen und Kommunen in Bayern ermöglichen, die notwendige erneuerbare Energie für ihren Bedarf selbst oder zum Beispiel in genossenschaftlicher Zusammenarbeit zu erzeugen. Dies würde die regionale Wertschöpfung sowie die finanzielle Unabhängigkeit der Bevölkerung in Bayern stärken. Mit der Verankerung der Energieversorgung durch verantwortlich genutzte erneuerbare Energien in der Verfassung würde der bayerische Staat hierzu verpflichtet.
Unter klimaschutz-in-die-verfassung.de können Sie Listen herunterladen und selbst Unterschriften sammeln. Herzlich willkommen bei LoRa München 92.4 zu einer Stunde LoRa International, diesmal mit einer Sendung der FIAN-Gruppe München, heute zum Thema Klimawandel und das Recht auf Nahrung.
FIAN-Video. Was hat die europäische Agrarpolitik mit Ernährungssouveränität zu tun?
Am 26. Mai fanden die EU-Wahlen statt und jeder und jede konnte dazu beitragen, dass die europäische Agrarpolitik ökologisch, nachhaltig und umweltschonend ausgerichtet wird. Welche Auswirkungen die EU-Landwirtschaftspolitik hat, ist jetzt in unserem Video zu sehen.
Die Europäische Union subventioniert die europäische Landwirtschaft mit jährlich rund 58 Milliarden Euro. Die sogenannte GAP, gemeinsame Agrarpolitik, sollte für den Erhalt und den Aufbau starker, nachhaltiger und lokaler Ernährungssysteme genutzt werden, statt wie bisher eine ungerechte und umweltschädliche Landwirtschaft von großen Agrarunternehmen zu fördern.
EU-Subventionen sollten an Leistungen statt an Flächen gekoppelt werden. Dadurch könnten genau die Bauern und Bäuerinnen unterstützt werden, welche klimaverträgliche und umweltschonende Methoden anwenden. Die Forderung nach einer Umwandlung der GAP-Zahlung in eine Agrarökologieprämie wird von vielen Agrar- und Ernährungsexpertinnen gefordert, darunter der ehemalige UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, Olivier Discuta. Für viele Landwirte könnte eine Reform eine wichtige Unterstützung bei der kostenintensiven Umstellung auf bio- und artgerechte Tierhaltung darstellen.
Mehr zur Ernährungssouveränität und wie Sie mit Ihrer Stimme bei der Europawahl etwas ändern konnten, erfahren Sie in unserem Video unter www.fian.de/publikationen/mediathek.
Aktivitäten und Termine.
Wir möchten Sie jetzt über einige Veranstaltungen in den nächsten Monaten informieren, bei denen die Fian-Gruppe München vertreten sein wird.
Wochenendseminar Klimagerechtigkeit, Klimapolitik aus menschenrechtlicher Sicht. Wie wir bereits gehört haben, hat der Klimawandel gravierende Folgen für die Welternährung und die Existenzsicherung vieler Menschen. Staaten haben sich daher in internationalen Abkommen zum Klimaschutz verpflichtet. Aus menschenrechtlicher Sicht gefährdet der Klimawandel die Verwirklichung vieler Menschenrechte, wie die Rechte auf Nahrung, Gesundheit und Wohnen. Zusätzlich führen auch Lösungsansätze, die einseitig auf die Verringerung des Ausstoßes von Treibhausgasen ausgerichtet sind, oft zu Menschenrechtsverletzungen, zum Beispiel durch Landvertreibungen zugunsten von Staudammprojekten. Wie kommt es dazu? Welchen Mehrwert bieten Menschenrechte für die Klimapolitik? Was kann jeder Einzelne tun, um den Klimawandel zu begrenzen? Das Wochenendseminar wird geleitet von Gertrud Falk und findet statt vom 18.10. bis 20.10.2019 in der Georg-von-Vollmer-Akademie in Kochel am See.
Bereits am 15.07. findet zu diesem Themenkomplex im Eine-Welt-Haus in Kooperation mit Casa do Brasil eine Abendveranstaltung statt mit dem Titel Klimaschutz zulasten elementarer Menschenrechte – Wechselwirkungen zwischen Klimawandel, Energiepolitik und Menschenrechten.
Am 17.09. können Sie ebenfalls im Eine-Welt-Haus ein Filmgespräch zum Film Thank You for the Rain besuchen.
Weitere Veranstaltungen und Aktivitäten entnehmen Sie bitte der Homepage der Münchner Gruppe unter www.fian.de/München.
Die Münchner Fian-Gruppe stellte Ihnen die Arbeit des Food First Information and Action Networks vor, heute zum Thema Klimawandel und das Recht auf Nahrung.
Sprecherinnen waren Jana Götzke, Ingrid Althoff und Arne Klevenhusen. Wenn Sie Interesse an der Fian-Arbeit haben, können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Die Telefonnummer des Ansprechpartners für die Münchner Gruppe, Arne Klevenhusen, ist 089 69 38 14 38. Die E-Mail-Adresse der Münchner Gruppe lautet fian@münchen-mail.de. Besuchen Sie Fian Deutschland im Internet unter www.fian.de bzw. die Münchner Gruppe unter fian.de/München. Hier können Sie die aktuellen Aktionen herunterladen und sich über die Arbeit der Lokalgruppen informieren. Auch auf Facebook ist Fian Deutschland zu finden, und zwar unter www.facebook.com/FianDeutschland. Die internationalen Aktivitäten von Fian finden Sie auf der Webseite fian.org. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal auf LoRa International.